Der Friede des auferstandenen Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Der erste Sonntag nach Ostern ist ein besonderer Sonntag. Für die Lateiner unter uns, er hat den schönen, unaussprechlichen Namen Quasi-Modogeniti, wer das jetzt nicht gleich übersetzen kann, wie die neugeborenen Kinder. Ein Sonntag, der häufig genutzt wird zum Taufen, wie auch von Ihnen und Ihrer Familie. Eine lange Tradition. Leonardo ist getauft und ich habe gemerkt, er hat sehr gut zugehört. Er hat das Geschenk angenommen und es war ihm eigentlich klar, man müsste das jetzt auspacken. Aber so ganz hat er da noch nicht Ermutigung zu erfahren. Wir haben getauft. Jetzt lasst uns anfangen auszupacken. Was heißt das denn? Viele wichtige theologische Formulierungen prägen uns dabei. Wir haben getauft für einen Lebensweg. Und eigentlich, so fasse ich Taufe gern zusammen, ist Taufe zunächst nicht mehr als eine Absichtsbekundung von unserer Seite. Sie sagen damit, wir wollen für die gesamte Biografie unseres Kindes mit Gott und seinem Handeln rechnen. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Keine Ahnung, welche Höhen und Tiefen es geben wird. Aber eine lebenslange Erwartung. Jetzt kann ich Sie, Schwester Renate hat die Kinder weggeschickt, jetzt muss ich die Erwachsenen fragen, aber ich denke, es ist nicht so gut, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und einzelne Fragen stelle. Als Erwachsene sind wir ja immer ein bisschen mehr zurückhaltend in solchen Fällen. Viele von Ihnen werden getauft sein, andere möglicherweise nicht. Deshalb erlaube ich mir die Frage an Sie alle, wem vertrauen Sie wirklich? Worauf gründen Sie Ihre Zukunft? Oder wenn ich es andersrum formulieren sollte, und Sie müssen mir nicht antworten, auch nach dem Gottesdienst nicht, was war bisher die vielleicht krasseste Fehlentscheidung Ihres Lebens? Persönlich, beruflich, gesellschaftlich oder wie auch immer. Biblische Texte an den einzelnen Sonntagen sind nicht zufällig. Und der Text, aus dem wir schon einige Sätze gehört haben im Laufe dieses Gottesdienstes aus dem ersten Brief des Apostels Petrus, ist für diesen ersten Sonntag nach dem Osterfest festgelegt. Wenn man Briefe liest, hätte man gern gewusst, wer ist eigentlich der Typ, der ihn geschrieben hat. Dazu ein paar Randbemerkungen. Wer ist dieser Petrus? Zunächst ein ganz gewöhnlicher Binnenfischer, jemand, der normal in einer Umgebung um den See Genezareth aufgewachsen ist und sein Leben damit finanziert, dass er Fische fängt. Er wird unter anderem von Jesus dazu eingeladen, mit ihm auf den Weg sich zu begeben. Etwa 3 Jahre ist er mit ihm auf dem Weg. Er ist so etwas im Kreis derer, die mit Jesus unterwegs sind, wie der Klassensprecher. Relativ schnell mit Antworten, ein bisschen lauter als andere, durchaus selbstbewusst. Auf der anderen Seite, er konnte zwar gut reden, mit dem Schwert umgehen, wie man in den biblischen Texten lesen kann, da war er eher ungeübt, er hat nicht so gut getroffen. Als Jesus verhaftet wird, ist er nur noch heimlich mutig. Er schleicht hinterher. Als Jesus verurteilt wird, verleugnet er ihn. Die krasseste Fehlentscheidung seines Lebens. Was ist jetzt noch zu erwarten, nachdem Jesus gestorben ist? Waren die letzten 3 Jahre meines Lebens eine Fehlinvestition? Vielleicht hat sich der eine oder andere die Frage auch schon mal gestellt. Was passiert eigentlich nach Kreuzigung und Begräbnis? Die biblischen Texte zeichnen, und ganz gleich, welche Autoren es sind, die biblischen Texte zeichnen nach, obwohl Jesus immer wieder davon gesprochen hat, dass er nicht nur leiden und sterben muss, sondern dass er auferweckt werden wird, niemand. Auch sein engster Mitarbeiterkreis, niemand hat damit gerechnet. Es gab lediglich bei einigen eine besondere Angst. Man weiß ja nie so genau, was denen noch so einfällt, und man lässt, eine sehr unübliche Art und Weise, man lässt das Grab durch Soldaten bewachen. Was kann denn da noch passieren? Einige hatten Angst, die Jünger würden den Leichnam klauen und hinterher sagen, Jesus sei auferstanden. Aber die dachten nicht im geringsten daran. Durch die religiösen Traditionen des damaligen Judentums und die Sabbatfeier war die Beerdigung nicht ganz so, die Bestattung ganz so, wie man es hätte machen sollen und müssen. Deshalb passiert, soll einiges noch am dritten Tag passieren. In dieser ganzen Hektik, die meisten sind eher verängstigt, ist es eine Frau, Maria Magdalena, die sich, so berichten die Evangelien, zuerst auf den Weg nach dem Sabbat, auf den Weg zum Grab macht und mit Salben die Ölungen und Salbungen noch vollziehen will, die am Todestag nicht möglich gewesen sind. Maria Magdalena, einige unter uns wissen, die Bibel bezeugt, dass sie auch psychisch schwer krank gewesen ist. Und die biblischen Texte erzählen, sie sei die erste Zeugin der Auferstehung. Wem würde eine solche Frau glauben? Ich rede jetzt gar nicht von den gesellschaftlichen Umständen damals, die das alles noch für komplizierter gemacht haben. Niemand. Niemand hat damit gerechnet. Es kommen weitere Frauen zum Grab. Sie wollen den Toten ehren, wie wir oft auf Grabsteine schreiben, unvergessen. Und wenn man dann das Grab ansieht, stellt man fest, da hat schon längst jemand vergessen, das Unkraut zu beseitigen. Einige Verwandte kehren in ihre Heimat zurück. Auferstehung passte nicht in die Erfahrung damals und heute nicht. Niemand, obwohl es Jesus gesagt hatte, erwartete, dass er auferstehen wird. Niemand wartete mit großer Spannung, was passiert jetzt? Die Jünger haben sich lieber längere Zeit auch noch danach eingesperrt. Petrus, der kräftig versagt hatte, wird später in diesen Tagen von Jesus neu angesprochen und er kehrt zu ihm um. Es muss peinlich für ihn gewesen sein und in gewisser Weise bis heute. Es muss peinlich sein, immer wenn die Ostergeschichten erzählt werden, zuvor zu erzählen, er hat verleugnet. Ich finde es schön, wenn ihr so ein bisschen hier rumlauft, das könnt ihr gerne machen, mich stört das nicht. Niemand hat es erwartet. Aber dieser Petrus, der dann so ängstlich war, schreibt in einem Brief nach 3 Jahrzehnten schwerer Gemeindearbeit die ersten christlichen Gemeinden unter Verfolgung. Er schreibt, und ich zitiere, »Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr darauf vertraut, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Vertrauen zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Vertrauen, das unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen. Und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die zukünftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass das Ziel eures Glaubens ihr erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Eigentlich könnte ich jetzt Schluss machen, und Sie haben ohnehin alles verstanden. Sie merken, dieser Text, obwohl moderner übersetzt, ist so komprimiert, dass man eigentlich jeden Satz einzeln betrachten müsste, seien Sie unbesorgt. Das habe ich heute nicht vor, sonst würde das mit dem Mittagessen später werden. Was schreibt Petrus hier in einer sehr komprimierten und verdichteten Weise? Er schreibt an Menschen, die Christen geworden sind, an die zweite Generation von Christen. Sie haben Jesus nicht selbst erlebt und den Weg vorher bis Ostern und nach Ostern auch nicht erfahren. Petrus fasst zusammen und ich versuche das mit drei kurzen Punkten. Erstens, Gott hat gehandelt. Das wird hier nicht erklärt. Er startet mit einem Paukenschlag. Gott ist dafür zu loben, dass er gehandelt hat. Aus großer Barmherzigkeit, ein Begriff im Deutschen, den wir etwas, ich hatte glaube ich über 100 Jahre gedauert, um diesen Begriff zu finden. Wie kann man eigentlich beschreiben, sich von Herzen jemandem zuzuwenden, ist er in dem Begriff drin. Gott wendet sich seinen Geschöpfen zu und gibt das Geschenk einer neuen Hoffnung, von dem auch die Kinderbibel erzählt. Die Auferstehung Jesu Christi ist nicht etwas, was man erwarten kann. Sie ist nicht etwas, was die bisherige Erfahrung mit sich bringt. Sie ist auch kein Zurückkehr in die bisherigen Verhältnisse. Sie ist die Geburtsstunde eines neuen Lebens, auch für uns. Eine unerschütterliche Grundlage. Gott hat gehandelt. Deshalb ist Zukunft für uns Menschen sicher auch über den Tod hinaus. Es gibt ein Erbe. Und glücklicherweise ein Erbe, das nicht in einem Schließfach einer Sparkasse aufgehoben wird, wo man nicht genau weiß, ob das demnächst vielleicht gestohlen wird durch Einbruch, sondern aufbewahrt in einer wirklichen Perspektive im Himmel. Ich weiß nicht, ob Sie zu den Menschen gehören, die darauf warten, dass sie irgendwann einmal etwas erben und sich ihr Erbe schon ausgerechnet haben. Wir wissen dann manchmal, wer weiß, was dann noch übrig bleibt, wie viel Wert das noch hat. Hier, so Petrus, ist es anders. Er versucht mit Begriffen unseres Alltages etwas zu beschreiben, nämlich neues Leben durch Auferstehung, was man mit unseren Begriffen nicht wirklich fassen kann. Gott hat gehandelt. Das macht den Unterschied. Am Auferstandenen hängt viel. Alles hängt an ihm. Eine gesicherte Zukunft für uns alle. Petrus hält sich nicht lange dabei auf, in seinem Brief davon zu sprechen, was könnten wir beitragen dazu. Zunächst nämlich einmal nichts. Nur als Beispiel am Beginn seines Briefes mit dem Lob Gottes dankbar zu antworten, wäre das, was wir beitragen können. Die Situation der damaligen Christen ist nicht rosig. Es gibt keine großen Kirchen, es gibt viel Widerstand, es gibt zum Teil Verfolgung, Lebensumstände, die kompliziert sind. Vertraut weiter diesem Jesus Christus, so lautet die Botschaft des Petrus. Die Lebensumstände, die wir gerade erfahren, ändern nichts daran, dass Gott gehandelt hat. Das Neue ist unvergleichlich. Es ist keine ewige Jugend oder wer von Ihnen würde gerne 125 Jahre alt werden? Jetzt dürfen Sie sich melden. Warum sind Sie so zögerlich? Sie wissen auch, das würde bei uns wahrscheinlich nicht so gut gehen. Wenigstens er nickt noch. Nein, keine Rückkehr, sondern etwas wirklich Neues. Und die Christen der zweiten Generation, die Jesus nicht mehr selbst erlebt haben, sie sehnen sich danach. Und Petrus schreibt, ihr werdet diesen Jesus sehen. Das ist Grund eurer Freude einer neuen Gemeinschaft. Petrus selbst, der oft sehr wankelmütig gewesen ist in den ersten Jahren mit Jesus, wird das durchhalten, wie wir aus den Traditionen der alten Zeit wissen. Er wird das durchhalten bis zu seinem Tod, wahrscheinlich sogar gekreuzigt als Märtyrer und Zeuge für Jesus Christus. Petrus hat gelernt. Petrus hat gelernt, dass es nach den chaotischen Wochen unmittelbar nach der Kreuzigung und Ostern etwas gibt. Pfingsten wird er davon beauftragt, jetzt diesem Jesus weiter zu folgen. Und dieser Text, den ich vorgelesen habe, ich empfehle Ihnen, den noch einmal zu Hause zu lesen. Dieser Text wird von einem Begriff durchzogen. Ein Begriff, der traditionell in biblischen Texten mit Glauben übersetzt wird. Ihr glaubt, ihr habt geglaubt, unser Glaube wird geläutert wie Gold und er wird zum Ziel kommen. Jetzt ist das aber ein Begriff, der im Deutschen eher missverständlich ist. Wann benutzen wir den Begriff Glauben? Beim Wetter. Wenn wir nicht genau wissen, ob es morgen regnet oder nicht. Obwohl die Wettervorhersagen werden ja immer besser. Wir benutzen es aber nicht, wie es ursprünglich gedacht ist. Eigentlich lässt es sich übersetzen, Vertrauen. Und das hat Petrus gelernt. Vertrauen macht den eigentlichen Unterschied. Ihr vertraut. Euer Vertrauen in diesen auferstandenen Christus wird sich bewähren. Euer Vertrauen wird das Ziel im Auge behalten und das Ziel wird erreicht werden. Neues, ewiges Leben über unseren Tod hinaus. Lasst uns, und ich mache das häufig so, dass ich, wenn von Glauben die Rede ist, einfach den Begriff Vertrauen ersetze. Sonntag quasi modo geniti. Vielleicht sind Sie getauft und haben vielleicht sogar vergessen, mit Gott zu rechnen. Gott hat gehandelt, vielleicht nicht getauft und neugierig geworden. Vielleicht gibt es bisher den großen, entscheidenden Fehler, die Fehlentscheidung Ihrer Biografie nicht. Dann sind immer noch Chancen nach morgen. Gott hat gehandelt. Jesus Christus ist auferstanden. Eine kaum vorstellbare Tatsache ist Grundlage unserer Zukunftschancen. Für uns, für Leonardo, für alle, die noch kommen werden. Es geht nicht um die Frage, ob ich das für möglich halte. Es geht auch nicht um die Frage, ob ich das vielleicht neu interpretieren sollte. Schon damals wurde die Idee als Hirngespinst abgelehnt. Wir vertrauen nicht auf eine Idee, sondern auf Jesus Christus, den Auferstandenen. Ihm nicht zu vertrauen, das ist Petrus wichtig, den Christen zu schreiben, die gerade in ziemlichen Schwierigkeiten stecken. Ihm nicht zu vertrauen, wäre die krasseste Fehlentscheidung meines Lebens. Für den Rest meiner Biografie, seiner Biografie, ihm vertrauen. Gott hat gehandelt, das ist der Anfang. Er bringt uns ans Ziel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken können, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.